Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Der FC-Podcast, Geschichten aus dem Geißbockheim. Wir sprechen ein letztes Mal in dieser Spielzeit, ja mittlerweile kann man sagen nach dieser Spielzeit, über den ersten FC Köln. Und da haben wir heute einen ganz besonderen Gast, Marlon. Erstmal hallo Marlon.
Grüß dich, grüß euch, ich freue mich sehr.
Und ich freue mich wirklich, dass er Zeit gefunden hat. Markus Höhner ist heute zu Gast hier im Podcast. Und bei Markus Höhner muss man natürlich sagen, ist nicht nur FC-Fan durch und durch. Und ich glaube schon seit immer, kann er gleich gerne was zu sagen, sondern natürlich auch eine absolute Institution im deutschen Sportfernsehen als Stimme, schon seit mehreren Jahrzehnten für mehrere Sender unterwegs und glaube ich jedem, der irgendwie mal Fußball gehört hat, im Ohr. Ransat 1, DSF, Magenta, jetzt auch wieder bei der Weltmeisterschaft mit dabei und. Ich glaube, das Portfolio würde minutenlang gehen, wenn man das hier runterbeten würde. Deswegen beschränke ich das mal auf ein paar Informationen. Aber zum Beispiel eben auch meine erste FC Köln-Berührung damals, 1998. Das war mein erstes Stadionerlebnis mit dem FC. Da saß ich als Elfjähriger im Müngersdorfer Stadion doch damals das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Und wie das dann so ist, ne, erstes Stadionerlebnis, ganz aufregend. Dann fährt man nach Hause, guckt sich das Ganze nochmal relived an, würde man jetzt sagen, oder in der Zusammenfassung damals bei Ransat 1. Und natürlich die Stimme von Markus Höhner, der das damals zusammengefasst hat, sogar als Reporter, der hinterher noch Toni Polster am Mikrofon hatte, der sich während des Spiels mit Effenberg angelegt hat und. Viele weitere Anekdoten. Dann gab es später mal so ein Spiel Köln gegen Aachen mit dem dreifachen Kontiris. Also man hat ja noch so ganz viele Kindheitserinnerungen im Ohr und das ist alles Markus Höhner. Und jetzt ist er hier bei uns im Podcast und darüber freue ich mich sehr. Oder wir freuen uns sehr. Schön, dass du da bist, lieber Markus.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo Barbara, hallo Cedric. Das waren jetzt 1,40 Beweihräucherung. Ich würde sagen, der Tag ist für mich so rund gelaufen. Schönen Tag noch, macht's gut. War ein Intro.
Schön.
Ja, und es tut mir natürlich primär leid, dass ich deine Kindheit im zarten Alter von 11 Jahren derart gestört habe. Die Polsternummer, das war wirklich ein legendäres Spiel gewesen. Und tatsächlich war es damals so, dass ich kommentiert habe, aber auch noch das Interview gemacht habe und eine extreme Nähe zu Toni hatte, also nicht die Kumpelnummer, obwohl doch, ich habe mich nie mit Spielern gemein gemacht, weil so sehr, du hast das richtig gesagt, mein Herz immer beim FC war. Die Distanz habe ich immer wahren können. Der Einzige, wo das eigentlich nicht möglich war, das war Toni Polster. Der kam in Köln-Löwenich mit dem Fahrrad bei mir vorbei und rief irgendwie hoch, Markus, ich wollte nur mal gucken, wo du wohnst. Und der war legendär. Und dann dieses Interview, er hat sich mit Effenberg gezopft und ich will ihn ernsthaft fragen, was war da los mit Effe? Und er spielt's runter und sagt, der wollte nur Karten für die WM haben. Und dann höre ich auch bei der Rückfrage so dieses Beben in meiner Stimme, dass ich kurz davor war, rauszuschreien. Und hat er welche bekommen? Ja, ich habe ihm die besorgt. Ja, genau. Und zu Toni habe ich bis heute Kontakt. Ein Hammertyp.
Ja, es ging um die WM 98 und das Spiel Österreich gegen Kamerun. Großartig. Das hat man alles im Ohr. Ja, lang ist her. Damals am Ende der Spielzeit, um mal die Brücke zu schlagen, lieber Markus, ist der FC allerdings abgestiegen. Das erste Mal in der Vereinshistorie unter Lorenz Günther Köstner damals noch als Trainer. Und jetzt viele Jahre später hat's geklappt mit dem Klassenerhalt. Also positive Weiterentwicklung, ne?
Ja, da hast du ja die Vereinsgeschichte kurz zusammengefasst. Viel mehr ist nicht passiert zwischen 98 und jetzt. Das war langweilig im Grunde genommen. aber den Abstieg kann ich mich auch gut erinnern. Also Pater Leppisch wurde Lorenz Günther Köstner immer genannt, weil er immer so schön gepredigt hat, aber alle irgendwie gesagt haben, das hat mit dem Sport nichts zu tun.
Ja, und damals legendäre Namen noch in der Mannschaft. Doriniel Muntiano, Kodadat Azizi, Ion Fladoyu und so weiter und so fort. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Ich weiß gar nicht, wer jetzt mal für alle FC-Fans, die jetzt zuhören, mal so ein kleines Quiz. Wie viele Punkte hatte denn damals der erste FC Köln in der Saison, wo es zum ersten Mal runterging? Waren das mehr als jetzt? Ich glaube nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, der erste FC Köln hatte bei seinem Abstieg damals mehr Punkte als jetzt bei der Rettung.
In dieser Saison war das ja so leicht, nicht abzusteigen, wenn man ehrlich ist. Ne? Man braucht ja wirklich nicht viel. Also ich könnte es mir auch vorstellen. Ich weiß es aber auch nicht. Müsste ich jetzt nachgucken. Bin gespannt, wie es aufgelöst wird.
Ja. Naja, könnte, also wer es weiß, gerne in die Kommentare schreiben oder man kann es natürlich mittlerweile auch googeln. Aber ja, da sind wir schon direkt drin im Thema. 32 Punkte haben gereicht, um die Klasse zu halten. Die hätten sogar 30 gereicht, weil Wolfsburg gerade auf 29 kam und St. Pauli und Heidenheim, die direkt runter müssen, gerade mal 26 Punkte zusammenbekommen haben. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr zähe Nummer gewesen. Deswegen direkt mal so eine kleine provokante Frage, Markus. Ist der FC drin geblieben, weil die Konkurrenz so schwach war oder weil man es doch recht stark gemacht hat?
Ich glaube, dass alle Beteiligten und wirklich ganz sachlich in der Analyse dieser Saison die Nüchternheit besitzen müssen, dass man, wenn jetzt so zu hören ist, wir haben unser Saisonziel erreicht, dass man das in aller Klarheit sehr wesentlich durch die Mitarbeit der drei Vereine da unten erlebt hat. Weil es ist ja auch so, wenn man sich auch jetzt die Zeit unter René Wagner anguckt, wie viel hast du selber gepunktet? Und wo stehst du am Ende mit dieser sehr dünnen Punktausbeute? Und so war es ja schließlich. Du hast dich gerettet an einem Sonntag, an dem du selber gar nicht gespielt hast, weil die anderen, weil die Mainzer so sportlich waren und in St. Pauli das gemacht haben, was sich jeder FC-Fan erhofft hat. Während der FC, und das finde ich auch schade letztlich, das steckt ja keine Absicht hinter, auch keine schlechte Haltung, aber eine schlechte Leistung halt. Andere hatten sich mal erhofft am vorletzten Spieltag, dass der FC Schützenhilfe gibt im Heimspiel gegen Heidenheim. Und das hat dann eben so gar nicht geklappt. Da haben andere drauf gehofft, während der FC einfach resultiert hat. Genau, das andere war dann am Sonntag, dass Wolfsburg zwar in Freiburg führte, am Ende Freiburg aber ausgeglichen hat. Und das ist ja symbolisch, dass man sich rettet, obwohl man selber gar nicht spielt.
Ja, 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 ja. Und deswegen, Marlon, war der Klassenerhalt, aber doch so ein Stück weit ernüchternd, ne? Also die Heimniederlage gegen Heidenheim hat Markus angesprochen, jetzt eine Niederlage in München. Klar, logisch kann passieren. Die Frage ist immer, wie, ne? Nach dem Wie. Und am Ende 1-5, klar, es gab diesen Highlight-Moment mit El Mala, da können wir nochmal gesondert drüber sprechen, aber ansonsten hat man sich da schon auch vielleicht einen Ticken mehr herspielen lassen. Ja. Müssen als zwingend notwendig gewesen wäre, ne?
Ja, finde ich auch. Also am Ende war es entscheidend, dass du dann irgendwie nicht so hoch verlierst, ja. Und dann verlierst du mit 1-5, gehst da dann doch richtig unter, gehst richtig baden. Ich habe mir schon gedacht, dass sie da nichts holen werden, sind wir ehrlich, weil die Luft ist natürlich auch raus. Du weißt, du kannst nicht mehr absteigen, dann fährst du da nach München. Die Bayern, die haben noch mal ein bisschen Spaß am letzten Spieltag, haben noch mal Spieler, die sie verabschieden, die auch noch mal Gas geben wollen. Also das war mir schon klar, aber die Art und Weise war wichtig, auch für den Trainer. Für René Wagner, gerade nach dieser Niederlage zu Hause gegen Heidenheim, wollte er, glaube ich, auch nochmal gerne zeigen, hey, wir können das schon besser, ne? Auch für ihn und seine aktuelle Position, die ja eigentlich klar war, ne? Eigentlich haben sie schon gesagt, und das haben wir auch immer wieder gehört, sie wollen mit ihm in die nächste Saison, reden wir gleich auch noch drüber. Aber jetzt merkt man so ein bisschen wackelt das Ganze schon, weil die letzten zwei Spiele dann, auch wenn schon alles klar war, doch echt nochmal zu Bedenken gegeben haben, ne? Die Art und Weise war gar nicht das, was sie sich vorgestellt haben, und da bin ich jetzt echt gespannt, was sich da in den nächsten Tagen dann so ergeben wird.
Ja, dann lass uns doch gerne mal drüber sprechen. Markus, René Wagner, der Richtige für die neue Spielzeit, ja oder nein?
Das ist natürlich letztlich alles sehr schwierig zu beurteilen, wenn man da vernünftig und ruhig rangeht. Du siehst einerseits, was ist passiert nach Kwasniok? Es gibt ja auch immer noch viele Stimmen, die Kwasniok hinterher trauern. Was mich irritiert, das tue ich in keinster Weise, weil er hat sehr gut begonnen. Ich versuche es nicht zu lang zu machen, aber ganz kurz zum Saisonanfang. Es kamen drei Kandidaten für mich in Frage. Urs Fischer, Kwasniok und für mich Horst Steffen. Das waren drei, wo ich drauf geguckt habe. Die finde ich aus unterschiedlichen Gründen alle cool. Fischer aufgrund seiner unglaublichen Referenz, was er bei Union geleistet hat. Da habe ich aber gedacht, ob man den überhaupt bekommt. Heute würde ich denken, man hätte ihn bekommen, wenn er nach Mainz geht. Kwasniok, ja, doch, war nicht uncool. Auch wenn man hinterher klüger ist, soll man nicht so tun, als ob man es immer geahnt hat. Und Horst Steffen, einfach meine persönliche Meinung, den durfte ich mehrfach persönlich kennenlernen. Eine Aura, ein Typ. Man hat sich für Kwasniok entschieden. Ich hätte Urs Fischer genommen, aber Qual der Wahl. So, Krasniok, glaube ich, hat viel Leidenschaft reingebracht, aber hat sich dann über die Monate zu sehr selbst inszeniert, und zwar in einer Form, die ich auch richtig unsympathisch fand, wie sich jemand selber als Trainer präsentiert und sich wichtiger macht als das Produkt in der Inszenierung draußen auf der Bank mit allen Hemden und Pullovern, mit Umstellungen, die unglaublich krass waren. Und deswegen kann ich persönlich, denk mal, die Stuttgart-Wechsel, alle Innenverteidiger raus, und das ist nur ein Beispiel. Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, dass man Kwasniok nachtrauert. Er hat viele Spieler schlechter gemacht, wie Kainz und Martel. Was anfangs so gut war, hat er dann kaputt inszeniert, meiner Meinung nach. So. Und das jetzt als René Wagner, und dann habe ich den Bogen, wieder rauszukriegen, ist natürlich schwer. Im Grunde genommen hat sich im Fußballerischen praktisch nichts getan. Er hat auch keine personellen Akzente gesetzt. Ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht. Was hat Kwasniok? Er hat einen Schenten da reingeworfen. Er hat einen Niang da reingeworfen. Spieler, die nichts dafür können, dass sie es schwer haben, weil sie so jung sind und Frischlinge. Aber ich glaube, in den Einsätzen, die haben beide nicht einmal aufs Tor geschossen. Und dann fällt mir so eine Symbolik ein, Florian Kainz. Florian Kainz, der erwiesenermaßen zum Beispiel unter Friedhelm Funkel einer war, dem man überhaupt den Aufstieg zu verdanken hat. Der hat direkt Persönlichkeit, Qualität auf den Platz gebracht. Wieso sitzt der eine ganze Saison draußen? Und jetzt kommt mein Schwenk zu Wagner. Der zieht genau die gleiche Nummer weiter durch. Da ist nicht wie Funkel damals, dass du spürst, der setzt zwei Impulse. Thielmann, Kainz, da sind Leute, die plötzlich funktionieren und anders auftreten. Nee, es ist eigentlich genau die gleiche Suppe geblieben. Dann kommt die Referenz der Ergebnisse. 1-3-3, also nur ein Spiel gewonnen und das in über einstündiger Überzahl. Und das ist mir zu wenig, um zu überzeugen. Und dann kommt dazu, und das ergeben dann auch die Umfragen in verschiedenen Medien, sollte er bleiben, ich glaube, wir sind jetzt bei 90%, die es nicht möchten. Die Gesamtausstrahlung kann er vielleicht nichts für, aber er reißt hier keinen mit. Und deswegen glaube ich, muss man die Kurve kriegen. Und ich glaube, ein Neuanfang macht sehr viel Sinn.
Jetzt muss man ja fairerweise sagen, Marlon, wir hatten noch vor ein paar Wochen, ist jetzt nicht letzte Woche gewesen, aber vor ein paar Wochen gesagt, als eben die Frage aufkam, bleibt er nicht, haben wir gesagt, naja gut, also jetzt erstmal ist es doch völlig solide und es gibt jetzt nicht rein sportlich so viele Argumente dagegen. Das war unsere Analyse oder jetzt vielleicht auch meine, kannte gerne mal was zu sagen, damals. Dann gab es aber das Spiel gegen Heidenheim, gegen Bayern jetzt. Ich weiß nicht, ob es noch eins davor gab. Ich kenne den Zeitpunkt jetzt gerade nicht mehr. Aber egal. Auf jeden Fall gab es den Moment, da habe ich gesagt, ja, probier's doch ruhig mal, lieber 1. FC Köln. Ich finde schon auch, trotz dessen, dass der Klassenerhalt dann schon klar war, das spielt natürlich immer so ein bisschen mit rein, aber dass die Heidenheim und die Bayern nun mal schon so ein bisschen mit ins Gesamtzeugnis rein müssen. Man kann ja nicht sagen, ja, Klassenerhalt ist geschafft und jetzt machen wir einen Strich drunter und alles, was jetzt kommt, ist egal. Nee, auch wenn das Ziel geschafft ist, kannst du natürlich immer nochmal genau gucken, wie hat sich die Mannschaft präsentiert zu Hause gegen Heidenheim, wie in München, was ist da personell passiert, von wem geht vielleicht ein Impuls aus, gibt es da in irgendeiner Form Tendenzen der Weiterentwicklung, das kannst du ja schon alles sehen, trotz erreichtem Ziel. Und also diese beiden letzten Spielen, die haben mir schon sehr aufs René Wagner Stimmungskontor geschlagen, weswegen ich da mittlerweile ja zumindest ein Stück weit abgerückt bin von dem, was ich da damals gesagt habe. Wie geht's dir da, Marlon?
Ja, ich bin so ein bisschen bei dir. Die beiden Spieler haben natürlich die Stimmung um ihn herum erstmal getrübt. Fakt ist, wir hören ja immer, oder ich vor allen Dingen auch, höre im Moment jeden Tag beim FC Rhein, spreche mit Verantwortlichen, mit Leuten und höre, wie es mit René Wagner weitergehen soll. Und aktuell ist es so, dass Thomas Kessler immer noch ein Freund davon ist, diese Kontinuität vielleicht zu wahren, das Ganze vielleicht zu probieren, weil er auch sehen will, wie funktioniert er mit einer Vorbereitung, wie funktioniert er, wenn er seine eigenen Ideen mit reinbringt. Das Einzige, Markus, wo ich dir ein bisschen widersprechen muss, das stimmt, er hat fast nichts geändert, aber er lässt Said Emallah immer von Anfang an spielen. Das ist für mich der einzige Unterschied, weil da hatte Lukas Kwasniok ja doch so seine Probleme mit, immer wieder, ne? Wo viele auch gemeckert haben, warum sitzt er jetzt auf der Bank? Also das ist zumindest der eine Punkt, den er, finde ich, erkannt hat. Aber ich bin bei dir, gerade in Sachen Florian Kainz und auch die ein oder andere Personalie, boah, da hätte man durchaus doch nochmal was probieren können, da hätte man doch auch nochmal ein bisschen durchwirbeln dürfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz gucken sie jetzt dass sie in die Gespräche gehen, auch mit den Gremien und die Gremien zu überzeugen. Das wissen wir alles. Beim ersten FC Köln immer das größte Problem. Ja, da kannst du Thomas Kessler heißen, da kannst du egal wer sein. Wenn die Gremien nicht hinter dir stehen und hinter einer Entscheidung stehen und sagen, ja, die segnen wir ab, dann kann Thomas Kessler alleine das in Köln nicht entscheiden, dass René Wagner sein Trainer bleibt. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was die Gespräche da in dieser Woche ergeben. Ich glaube auch, dass diese zwei Spiele jetzt wirklich nochmal auch zu dieser Analyse natürlich, sei es jetzt Klassenerhalt war perfekt oder nicht, hinzugezogen werden und dass man da nochmal guckt, ja, haben wir uns denn eigentlich entwickelt? Was ist denn eigentlich besser geworden? Kann man denn entwickeln mit dir, René? Und wenn ja, wo? Ja, was möchtest du machen? Wie ist deine Idee? Was sind deine Pläne? Ich glaube, das wird jetzt ganz entscheidend sein in diesen Gesprächen, die, so hören wir, diese Woche stattfinden. Und, das habe ich gestern Abend auch nochmal mit vom FC versichern lassen, sie möchten schon zeitnah, am liebsten diese Woche, diese Entscheidung fällen, ob René Wagner Trainer bleibt oder nicht, weil davon hängen Transfers ab, ne, die noch passieren, Gespräche, die Spieler wollen ja auch wissen, wer ist mein Trainer in der nächsten Saison, wenn ich zu euch komme. Ne? Also das ist jetzt tatsächlich gerade in der Mache und deswegen glaube ich auch, die zwei Spieler haben ihm zumindest in der Gesamtanalyse nicht wirklich geholfen.
Also gibt es zwei große Personal-News diese Woche, wer ist oder bleibt oder wird neuer Trainer des ersten FC Köln und wer steht bei der WM im Tor als die Nummer 1 DFB. Ja, unterschiedliche Gemengelagen, aber
quasi vergleichbar, ja.
Beides sorgt für Gesprächsstoff, sicherlich. Ja, ich fand auch die Argumentation von Markus gerade total schlüssig. Warum ich auch damals, wenn man so drüber nachdenkt, gesagt habe, ja, so viel spricht nicht gegen René Wagner. Er hatte diesen einen Sieg, er hat den Klassenerhalt gesichert und er hatte zum Teil auch gute Spiele, die verloren wurden, wie zum Beispiel das gegen den ersten FC Köln, gegen Bayer Leverkusen. So. Jetzt muss man sagen, das gab es aber alles unter Kwasniok natürlich vorher auch schon. Da gab es auch schon gute Spiele, genau, mit ausbleibenden Ergebnissen. Deswegen, ne, das, was Markus gerade sagte, es hat sich halt nicht viel geändert. So, was glaubst du denn, wie werden die Gremien entscheiden, lieber Markus? Und wenn sie sich gegen Wagner entscheiden, wer wäre für dich der, wenn du dir was wünschen dürftest, natürlich unter Berücksichtigung der Möglichkeiten, die der 1. FC Köln hat, der geeignete Kandidat?
Ja, du hast gerade gesagt, er hat die Klasse gesichert. Das ist eben, das war alles dieselbe Suppe. Und im Grunde genommen haben wir ja eben gesagt, hat er wirklich die Klasse gesichert oder haben andere ihm die Klasse gesichert? Ja. Ich habe einen großen schwarzen Hund, der Türen öffnen kann. Also ich habe zwei große schwarze Hunde, so, aber einer kann eine Tür öffnen. So, der ist jetzt also da. Also. Gleiche Suppe, alles gleich geblieben. Ich sehe den Neuanfang einfach unter dem Aspekt, dass ich keinen Impuls verspürt habe. Und ich nehme diesen öffentlichen Druck wahr. Und ich glaube, wenn die Gremien und wer auch immer besonnen sind, dann nimmst du das schon wahr. Wenn der in den ersten drei Spielen ein oder zwei verliert, dann hast du hier direkt Großalarm. Und ich glaube, dass sein Standing einfach, ob begründet oder unbegründet, ich will ihm gar nicht zu nahe treten, der ist sympathisch, aber er nimmt mich nicht mit. Aber das ist halt mein Geschmack. Ich glaube, du brauchst diesen Impuls, um hier neu zu beginnen. Und ja, mir das jetzt in die Schuhe zu schieben, ist natürlich lustig. Dann würde ich den nehmen, der Überzeugung bin, dass die Persönlichkeit eines Trainers der wesentlich wichtigere Faktor ist, immer im Leben, als der Fußballlehrer. Und dann würde ich mich, obwohl eine Referenz gegen ihn spricht, nämlich die aus Bremen, definitiv für Horst Steffen entscheiden. Habe Horst Steffen mehrfach persönlich kennenlernen dürfen. Der Typ ist Hammer. Dem folgst du. Der hat Ausstrahlung, der ist intelligent, der hat Witz. Und ich glaube, das ist ein anderer Typ. Aber das ist das, was Jürgen Klopp immer so einzigartig gemacht hat. Nicht, dass der weiß, wo man die Hütchen hinstellt und wer links und rechts und irgendwie spielen kann. Ich glaube, das kriegen die alle auf der Reihe. Dafür sind sie zu lange dabei. Ne? Aber wie führst du so eine Mannschaft? Und nur mal, ich weiß nicht, ob irgendwer ihn auch beim Auftritt im aktuellen Sportstudio gesehen hat, mit welcher Aura er darüber gekommen ist, wie Spieler sich in eingespielten O-Tönen über ihn geäußert haben, ihn als Papa bezeichnet haben. alles voller Ausstrahlung und gutem Umgang. Und damit fängst du Spieler und damit schaffst du eine Stimmung, die meiner Meinung nach in einem Verein was bewegen kann. Jetzt fragt mich nicht, warum hat er in Bremen nicht funktioniert. Da höre ich unterschiedliche Aussagen. Man habe ihn im Stich gelassen. Dann hieß es mal, der Kader war zu schlecht. Viel besser sind die jetzt am Ende mit Trainerwechsel und Daniel Thun, den ich auch sehr schätze, auch nicht ins Ziel gelaufen. Also es ist sau schwierig. Aber wenn er mich jetzt fragt, wenn ich es entscheiden müsste, ich kenne jetzt keinen anderen auf dem Markt, der Sinn macht. Top-Dollar passt hier gar nicht hin, finde ich. Und auch andere gehandelte Namen. Dann würde ich den Weg Horst Steffen nehmen.
Ja, also Horst Steffen, finde ich, ist erstmal eine super Idee. Ist vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt, ne, weil einfach er ein super Trainer ist, der, Markus hat es gut erklärt, bei Werder zwar nicht irgendwie funktioniert hat. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum, weil ich habe eigentlich gedacht, er geht da durch die Decke tatsächlich. Ja. Weil er mir vorher von seinem Ansatz, von Fußball, von seiner Menschlichkeit vor allen Dingen auch, ne, wie der mit den Menschen umgeht, wie der mit den Spielern umgeht, sehr gut gefallen hat. Und ich habe so viel Gutes gehört von ihm. Das hat mich echt überrascht und das fand ich auch schade, weil ich hätte so jemandem das wirklich gegönnt, dass er da erfolgreich ist. Aber sei es drum, es ist immer so, es gibt immer gute Trainer, die auch mal irgendwo nicht so erfolgreich sind. Vielleicht hat es dann einfach nicht gepasst, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit dem FC passt, weil das ist so ein Typ, der passt zur Stadt, der ist eloquent und der ist auch nach außen irgendwie ein Stück weit besonders, aber der ist jetzt auch keiner, der sich jetzt in den Vordergrund stellt, ne? Und der jetzt ähnlich wie, ich sag mal, Lukas Kwasniok zum Beispiel, sich da hinsetzt und auf Pressekonferenzen hast du dann das Gefühl, um Gottes Willen, wie inszeniert der sich denn heute? Das macht der gar nicht, ne? Und ich glaube, die Mischung ist ganz gut tatsächlich und er passt irgendwie trotzdem zu Köln. Also ich bin da voll, ich würde da in eine Kerbe schlagen. Wenn du mich jetzt auch fragen würdest, wer sollte denn, wenn René Wagner nicht weitermacht? Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil Markus hat, glaube ich, auch gerade gesagt, die Topmalos und so, die haben ja alle ganz andere Vorstellungen. Die sehen sich alle eher bei einem Europa-League-Verein oder bei einem Champions-League-Verein. Den musst du erstmal überzeugen, dann zum FC zu kommen und so. Und bei solchen Trainern wie Horst Steffen, ich glaube, die hast du jetzt gerade noch so in dieser Range, ja, dass du die noch vielleicht kriegen kannst. Und deswegen, ja, wenn sie einen neuen Trainer wollen, sollten sie das probieren. Ich zweifle immer noch ein bisschen dran, ob sie was Neues machen, weil ich weiß, wie gesagt, dass Thomas Kessler René Wagner ja nicht umsonst diese Chance gegeben hat, ihn geholt hat, um ihm halt auch die Möglichkeit zu geben, da vielleicht was zu entwickeln, um Bundesliga-Trainer zu sein. Also, ich bin noch skeptisch, ob da was Neues passiert.
Also ich bin schön, dass wir da eine ähnliche Ansicht haben, was den Horst angeht. Dann nur nochmal, wenn ich das so mit Klopp vergleiche, wenn du den immer auch hautnah miterlebt hast, als Interviewer früher, und dann hast du auch als Reporter, du merkst ja, welche Persönlichkeit trifft da auf dich. Die nehmen mich oder uns, nehmen die ja genauso mit wie ihre Spieler. Das ist der Umgang und da stehst du einfach vor einem, wo du sagst, da habe ich Respekt vor, der nimmt dich mit. Und Thomas Kessler, ich schätze ihn sehr. Ich finde auch, ich kenne keinen, der nicht im Herbst gesagt hat, was haben wir für einen geilen Kader? Was hat er uns für einen geilen Kader zusammengebaut? Ich sag's ja, Kwasniok hat die gute Eigendynamik kaputt gewechselt mit seinen ganzen Strategien. Zum Beispiel, wir reden gerade über Martel, ne? Der verlässt den Verein. Der war zu Saisonbeginn eine gesetzte Säule in dieser Mannschaft. Den hat er kaputt gewechselt, indem er plötzlich immer nur Dreierkette spielen musste. Warum Dreierkette? Warum bleibt er nicht bei Viererkette? Dann hätte Martel immer weiter da spielen können, wo er so wertvoll war. Jeder weiß, dass Martel, jetzt kommt ja zweite Liga, aber sehr gehoben für zweite Liga, eine Säule des Aufstiegs war. Und Kess hat einen sehr guten Kader zusammengebaut, den man jetzt natürlich noch besser machen kann und muss, weil man die Schwachstellen dann doch kennt. Aber er darf jetzt, glaube ich, nicht den Fehler machen, aus Nibelungentreue an seiner Idee festzuhalten, statt zu registrieren, ey, die gesamte Grundstimmung ist nicht gut, du musst was ändern.
Ich sage mal, die ganze Zeit, der FC braucht in der kommenden Saison noch mehr Kaminskis. Das sind eigentlich so die Spieler. Da finde ich, hat Kess ganz viel richtig gemacht. Das war für mich der Transfer schlechthin. Die zu entdecken und die dann auch vielleicht ein Stück weit zu entwickeln, so dass sie bei dir dann sich zu sehr guten Bundesligaspielern entwickeln. Das muss so ein bisschen die Krux, glaube ich, auch in der kommenden Saison sein. Mit wahrscheinlich viel Geld, das du durch Said Emalla bekommst. Und dann wird's natürlich schwierig und dann musst du aufpassen, dass du dieses Geld auch richtig einsetzt. Weil da gucken jetzt natürlich alle ganz genau hin, wie der FC damit umgeht. Und dieses Geld dann hoffentlich nicht in den Sand setzt, wie man so schön sagt. Also das wird, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Um vielleicht noch kurz die Kerbe zu schlagen, weil du gerade auch die Kurve zu kriegen, weil du gerade auch Erik Martel angesprochen hast. Das Thema kam ja dann gestern auch so raus. Wir haben ja auch darüber berichtet. Das finde ich übrigens schon krass, ne? Also dem wurde ein Angebot vorgelegt Ende letzten Jahres, was sehr, sehr gut war für einen, der beim FC spielt, ja. Da hat er auch, finde ich, sehr, sehr gute Leistung gebracht. Das lehnt er dann ab. Dann bekommt er ein neues Vertragsangebot jetzt, was natürlich nicht mehr so hoch dotiert ist, weil er einfach, muss man aber auch ehrlich sagen, finde ich, die Leistung nicht so gebracht hat bis dahin. Und das lehnt er jetzt ab und sagt, nee, ich gehe dann jetzt wahrscheinlich zum VfL Wolfsburg, wenn die Klasse halten, oder irgendwo anders hin. Wenn ich so sehe, wie der sich in dieser Saison leider so ein bisschen rückwärts entwickelt hat, muss ich sagen, boah, finde ich unclever. Ich hätte ihn schon noch ein Jahr mindestens beim FC gesehen. Ich glaube, das hätte ihm auch gut getan. Also nur, weil du es gerade erwähnt hast, Markus, aber das ist dann doch was, das mich jetzt ja ein bisschen enttäuscht hat tatsächlich und auch überrascht hat, dass er diesen Schritt jetzt dann doch direkt so geht.
Ja, aber Markus, da hast du ja gerade gesagt, warum diese gegenläufige Tendenz bei Martel zu sehen ist, weil er eben vom Trainer entsprechend dahin geführt wurde, in Anführungsstrichen, ne?
Das ist zumindest meine Meinung. Ich weiß, dass die Personalie Martel umstritten ist. Tom Kraus hat sich auf der 6 immer besser reingearbeitet und ist sicher eine Option. Aber ich hätte Martel nie da hinten in der Dreierkette spielen lassen. War für mich durchgehender Firlefanz. Genauso in Leverkusen. Ich erinnere mich noch, dann, das ist alles so unschlüssig. Der Cenk, der in der Rückrunde zur gefeierten Säule mit seiner Ruhe wurde, der das aber auch schon ganz früh in der Saison in Mainz, auch schon in seinem ersten Spiel, irgendwie hinterlegt hat. Dann geht's nach Leverkusen, dann sind alle Innenverteidiger irgendwie verletzt und krank, dann ist nur der Raff Vandenberg da und Schenk ist da und der sitzt auf der Bank. Dann habe ich noch einen Innenverteidiger und setze den raus und da musste Martel auch wieder in der Dreierkette spielen. Nur noch mal kurz, Sebulonsen hat wunderbar begonnen auf der rechten Außenbahn. Ich kannte Leute, die gesagt haben, endlich haben wir einen für die rechte Außenbahn. Da muss der plötzlich nach hinten in der Dreierkette. Und wer verliert das Kopfballduell gegen St. Pauli in 90+2? Sebulonsen, weil er kein Innenverteidiger ist, sondern vielmehr zu Hause auf der rechten Außenbahn ist. Also all diese Dinge, die alle verrückt gemacht haben. Ich glaube, für mich dann eben auch Martel seine Stärke genommen haben, seine Sicherheit, obwohl er jetzt zuletzt wieder gespielt hat. Insofern hat René Wagner schon ein paar Dinge verändert. Er ist auf Viererkette gegangen, in Frankfurt dann umgestellt von Fünfer auf Viererkette. Martel durfte wieder im Mittelfeld spielen. Ja, und dass er geht, finde ich extrem schade.
Ja, ja, ja. Ich versuche das ja wirklich auch mal auszusparen, das Thema Said El Mala, aber das gelingt nicht so wirklich. Ist immer irgendwie Thema in jeder Folge, jetzt schon seit Wochen und Monaten. Und natürlich interessiert mich auch.
Interessant.
Ja, klar. Und es wird ja auch immer wieder neu drüber geschrieben und hier ist ein Verein interessiert und da ist irgendwie das Thema Nationalmannschaft ganz groß und jetzt hat er plötzlich wieder einen Schritt zurück gemacht, jetzt aber wieder zwei nach vorne und es ist ja ständig irgendwie Bewegung drin bei diesem Thema oder bei dieser Personalie. Markus hat ihn übrigens auch einige Male kommentiert im Trikot von Viktoria Köln. Also deswegen vielleicht auch da nochmal deine Expertise, lieber Markus. Wie siehst du das Thema Said El Mala? Ja, vielleicht mal so ein kurzes Zwischenzeugnis. Wie siehst du den Sommer? Wird er gehen? Wenn ja, für welches Geld und wohin? Du hast jetzt auch nicht die Glaskugel auf deinem Schreibtisch, aber hast ja auch schon so ein paar Sachen erlebt in ein paar Jahren, in denen du den Fußball jetzt schon begleitest. Also, was würdest du sagen? Wie geht's mit ihm weiter und welches Zeugnis stellst du ihm aus? Und auch WM, ist er jemand, der da in Frage kommt? Wird Julian ihn berücksichtigen? Also viele Fragen, aber du hast auch viele Antworten.
Yes. Expertise kann man dann direkt mal rausnehmen, weil da habe ich wirklich so drüber nachgedacht. Ich habe ihn echt oft, Magenta Sport, bei Viktoria Köln gesehen. Und dass der, da haben sie auch schon alle geschwärmt von ihm. Und ich habe auch gesehen, cool, der Junge ist gut, ne? Und der hatte auch eine gute Quote. Aber dass der so mit 19 Jahren in seiner ersten Saison durchstarten würde, das hätte ich nicht gedacht. Und dann ist Expertise in diesem Falle relativ. Dann habe ich es gesehen, wie alle anderen, er ist eine Rakete. Manu, du hast das eben gesagt, dass Wagner ihn dann von Beginn an hat spielen lassen. Also zu der Erkenntnis wären wahrscheinlich 99,7% aller neuen Trainer gekommen. Da war sogar ja schon Kwasniok, er hat ihn dann auch die letzten drei Spiele spielen lassen. Was ein Firlefanz, Entschuldigung, was dieser Wichtigtour sich auch mit El Mala inszeniert hat, der hat ja auch im Sportstudio noch gesagt, sinngemäß, wie war das? Monotonie ist der Tod der Aufmerksamkeit, das habe ich noch notiert. Und danach hat er praktisch gesagt, Leute, wenn ich nicht so gute Ideen hätte, ne, dann würden wir es mit diesem Kader ganz schwer haben. Und da bin ich auf dem heimischen Sofa kurz durchgedreht. Und das passt auch dazu, die ganzen Elmana-Spielchen. Er hat ihn dann aus einem extremen Formhoch gekonnt in ein Tief manövriert. Und als er dann merkte, jetzt brauchen wir ihn, dann hat er ihn irgendwie auch wieder rausbekommen. Und dann konnte der Junge wieder zeigen, was er kann. Was für eine Rakete, was ein wunderbarer Typ. Und wenn der nächstes Jahr nicht da ist, da sollte eigentlich allen Kölnern Angst und Bange werden. Mir inklusive, der hat über ein Drittel Torbeteiligung an allen 49 FC-Toren. Er ist eine Rakete. Der Deal verkaufen, keine Ahnung, wenn der Plan möglich wäre für über 40 und ein Jahr leihen, wäre natürlich ideal. Das würde den FC möglicherweise dann ein weiteres Jahr in der Liga halten. Also das wäre für mich der ideale Deal. Und Nationalmannschaft zu Saisonbeginn, mit Mario Basler rumgezangen, wie ich wäre der Kölner, da bin ich der Kölner, hat nichts damit zu tun. Ich hätte ihn in seiner Form von Saisonbeginn, habe ich gesagt, nimm den mit. Im Tal, im Kwasniok-Tal, hätte ich gesagt, nee, komm, jetzt tust du gerade keinen Gefallen. Jetzt hier hinten raus würde ich es wieder sagen, und die Begründung ist ganz einfach, Rollengespräche, wie unser Freund Nagelsmann sagt, der übrigens auch genau der gleiche Selbstinszenierer ist wie Kwasniok. Der kommt im Mäntelchen, der andere im Trikot und im Weihnachtspulli, die machen ihre Show da draußen auf der Linie, da spielt der Havertz linker Verteidiger, genauso bekloppt wie meiner hier Außenverteidiger spielt, aber egal. In der jetzigen Situation würde ich sagen, Elmana, komm mal her, mein Junge. Du bist ein feiner Kerl, das haben wir schon mitbekommen. Wir hören rein in die Vereine, du warst aber schon mal bei uns. Dein Rollengespräch lautet, du kommst mit, du machst dir eine gute Zeit hier, du bist Teamplayer. Es kann sein, dass ich dich genau für 10 Minuten brauche. Nämlich so wie Klinsmann einst Odonkor. Wenn ich einen brauche, wir liegen hinten. Ich brauche einen, der über die Außenbahn knackt, der 1 gegen 1 die Flanke reinbringt oder den Abschluss sucht. Vielleicht brauche ich dich nur einmal für 5 bis 10 Minuten. Aber das ist deine Rolle hier. Du bist für diesen einen Moment bist du da. Und dafür würde ich ihn mitnehmen.
Ja, wir
zur Erinnerung.
2006 und Odonko über die rechte Seite gegen Polen, bringt den Ball rein, Neuwill staubt ab.
In Dortmund.
Ja.
Ich war live dabei, kann mich sehr gut dran erinnern, war unfassbar. Oh,
das ist geil, da bin ich neidisch. Ich habe auch schöne Sachen erlebt, aber da habe ich immer gehört, da habe ich, weil Sport 1 irgendwie jetzt nicht so dolle Möglichkeiten hat, habe ich gesagt, nee, komm, lass mich in Ruhe, ich mache gar nichts bei dem Turnier. Und da habe ich nur immer gehört, wir haben viele gesagt, das war der lauteste Torschrei, den sie in ihrem Leben gehört haben.
Ja, unfassbar. Ja. Also ich habe schon viele laute Torschreie mitbekommen, glaube ich, und auch erlebt und auch selber geschrien, aber der war so wichtig und so unglaublich in dem Moment. Das war geil. Ich weiß noch, wie Michael Ballack springt dann auf diese Jubeltraube drauf und jubelt ins Publikum rein. Das waren so Kindheitsträume, die da in Erfüllung gegangen sind damals für mich. Also es hat wirklich Spaß gemacht. War geil. Und hoffe, dass es ähnlich zurückkommt, ne?
Ja, mein Sohn als bekennender FC-Fan sagt, der lauteste Torschrei, den er jemals gehört hat, war Downs 3-2 gegen Union Berlin.
Okay, ja, so hat jeder seine Erinnerung.
Auch schön.
Apropos, Marlon, du bist ja auch großer Sympathisant von Borussia Dortmund und da hat Markus ein ganz besonderes Erlebnis gehabt, und zwar das Europa-League-Finale gegen Liverpool. Hast du kommentiert, ne?
Nicht Finale, Viertelfinale.
Viertelfinale, ja, klar.
Du meinst das Spiel in Liverpool, wo Borussia Dortmund, ich glaube, 3-1 führt und noch 4-3 verliert, ne, in der letzten Minute. Tuchel gegen Klopp, ne, das war's.
Ja, genau. Und das war auch, glaube ich, das größte Live-Spiel, was ich jemals kommentieren durfte. Mit der FC-Ader darf ich noch erinnern an Köln gegen Bayern. 0-2 zur Pause zurück und dann 3-2 noch gewonnen für Liga Total damals. Das war jetzt auch nicht so schlecht, aber das Spiel an der Anfield Road, da gucke ich noch heute, wie ich links Laura von Torra in die Augen gucke und wir uns einfach nur so umgeguckt haben, als dieses 4-3 durch Lovren fiel, unfassbar. Hat dir das Herz gebrochen, als alles natürlich mit Dortmund fiebernder.
Ja, klar.
Ja. Und Dortmund führte ja 2-0. Ne? Und ich bin ja, wenn es wichtig ist, ich sage, Spiele sind nie früh entschieden. Du kannst auch 3-0 führen in der 70. Wenn dann einer kommt und in der 74. das 3-1 macht, was sind schon Spiele gekippt? Und ich würde den Braten nie trauen. Und Dortmund führte an der Anfield Road 2-0. Und da habe ich gesagt, Leute, Vorsicht, wenn die hier ein Tor machen, dann knallt die Bude hier und dann hast du gegen Liverpool schlechte Karten. Und dann gehen wir rein in die zweite Hälfte, ne? Und es fällt das 1-2. Und ich sehe da, Leute, das, genau das habe ich kommen sehen. Aber dann haben die dermaßen die Köpfe hochgenommen. Ich glaube, es war Reus, der 3, 4, 5 Minuten später direkt das 3-1 macht. Und da habe ich gesagt, so, wer so reagiert, jetzt ist das Ding im Sack. Und genau das hat mir dann die Sportbild um die Ohren geschrieben und hat gesagt, Höhner, hast dich zu früh festgelegt.
Nie vorbei.
Kann ich gut mitleben. Ja, aber da habe ich wirklich gedacht, so, pass auf, das stecken sie nicht weg. Und dann kommen die noch in den letzten Minuten. 2-3, 3-3 und Lovren 4-3. Wahnsinn.
Ja, aber das Image der Anfield Road, das muss ja auch irgendwie gepflegt werden. Und das war definitiv Imagepflege.
Was mich noch interessieren würde, wo wir kurz nochmal den Schwenk zum FC zurückkriegen, Markus, was glaubst du, so wie wird die nächste Saison verlaufen? Viele sagen ja immer, du musst erstmal die Klasse halten und dann musst du dich stabilisieren. Wohin geht die Reise? Was hältst du für möglich?
Tja, ich glaube, jeder sollte erkannt haben, dass es schwierig wird und dass es verschiedene Positionen gibt, die auszubessern sind. Natürlich muss man die große Entscheidung El Mala abwarten. Das ist eine wichtige Komponente. Und darüber hinaus finde ich, ist eine Schlüsselgeschichte, das hast du jetzt gesehen in den letzten Wochen, das ist sicher auch ein Pech, was René Wagner hat, muss man auch mal dazu nehmen, dass Ragnar Ache ausfällt. Und du in dieser zentralen Mittelstürmerposition einfach keinen Backup hast, ne? Gehe ich aber auch wieder an den Saisonbeginn zurück, was Kessler geleistet hat. Du hast mit Lemperle und Downs deine beiden Top-Torschützen da vorne einfach verloren. Die waren einfach weg, ne? Lemperle ist freiwillig gegangen, wie wir alle wissen. Downs ist auch freiwillig gegangen, aber für den hat er wenigstens noch Kohle bekommen. Wenn wir heute drauf gucken, was für ein starker Deal für den FC, was die weitere Karriere von Downs angeht. Die hat er ersetzen müssen. Ache, ein super Transfer. Gefühlt ein paar Stunden nach dem Spiel gegen Kaiserslautern war das eingetütet. Und man denkt sich, bestimmt war es das auch schon vorher. Also du musst natürlich personell nachlegen, meiner Meinung nach mit einem neuen Trainer einen Impuls setzen. Das ist alles Geschmackssache. Meine Meinung ist es, ob man damit recht behält. Manu, du hast das eben gesagt, als Horst Steffen nach Bremen ging, ich denke, Mist, so Kwasniok war okay, die Entscheidung kann man tragen, aber Horst Steffen, glaube ich, ist eine Entscheidung mit viel Perspektive. Tja, falsch gedacht.
Manu, lass uns gerne mal über das Personal sprechen. Da hast du auch, hast du da Infos?
Ja, genau, ich habe ja noch ein bisschen was mitgebracht. Wir haben ja Thema Innenverteidigung ist ja beim FC aktuell ein großes, weil viele sagen, boah, den Simpson-Pusey, den musst du halten. Da haben wir letzte Woche im Podcast schon mal ein bisschen Einblicke gegeben und haben gesagt, das wird schwierig, weil er A, Man City geheilt hat. Na, da musst du erstmal mit ihm drüber sprechen, wie du das in den Griff bekommen willst. Und B, weil du natürlich auch die Ablöse zahlen musst. Das ist eine Kaufoption von 8 Millionen, das ist für den FC ein Batzen Geld. Klar, wenn du die El Mala-Million hättest, dann könntest du das stemmen, keine Frage. Aber dann gibt's ja auf der anderen Seite auch noch Kinté, ne, von Tromsø. Kennen die wenigsten, ist Innenverteidiger, robust, ganz großer Mann, sehr schneller Mann, also durchaus auch einer, den halb Europa auf einem gewissen Niveau zumindest jagt. Da hat der FC ohnehin schwierige Chancen, den zu kriegen, auch wenn er sich vorstellen kann, haben wir nochmal klar gehört, diese Woche zum FC zu wechseln, wenn alles passt, ne, also auch die Finanzen natürlich passen würden, aber ganz klare Info, nur einer von beiden wird am Ende beim FC spielen, das haben wir nochmal gehört, also beide zusammen wird zu teuer, möchten sie sich nicht leisten, können sie sich nicht leisten, insofern bin ich da echt mal gespannt, ich würde mich freuen, wenn Simpson-Pusey wird, der kennt den FC jetzt, der hat ein halbes Jahr jetzt da gespielt, ich finde, er hat das in vielen Spielen sehr ordentlich gemacht, gute Anlagen, hat gezeigt, dass er Potenzial hat, das ist so die Info, die ich hier heute mitbringen kann, bin wirklich gespannt, wie es dann letztlich ausgeht, aber ich glaube, wie gesagt, mit einem El Mala-Verkauf sehe ich bei Simpson-Pusey schon ganz gute Möglichkeiten. Mhm.
Ich bin kein Freund davon, Spieler zu holen in der Regel von Absteigern, weil ich finde, sie bringen auch immer ein Stück weit der Mentalität mit, dass sie es nicht geschafft haben. Das ist vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber so in der Grundstruktur gucke ich drauf. Trotzdem hätte ich, glaube ich, spätestens am Sonntagmorgen bei Zivzi Vaze angerufen, weil das einer ist, den du wirklich, ob von der Bank oder so, vielseitig als Teamspieler, erinnert mich sehr an Kaminski, verbunden mit da einer noch höheren Abschlussquote, fände ich spannend. Hm.
Ja. Ansonsten darüber hinaus.
Cedric, total beeindruckt.
Ich höre zu und speichere Informationen ab.
Nein, es ist ja klar, sie suchen ja verschiedene Spielertypen. Du musst einen Elmala ersetzen, wir haben das ja letzte Woche gesagt. Du brauchst einen Spieler fürs Zentrum, weil jetzt auch Erik Martel geht. Du brauchst mit Sicherheit auch noch jemanden auf der 10. Viele FC-Fans wünschen sich ja mal wieder so einen richtigen Zehner. Kaminski hat das jetzt mal so ein bisschen gespielt, auch im ein oder anderen Spiel. Aber da sehen ihn ja viele dann doch auch manchmal eher über rechts noch kommen. Oder vielleicht noch weiter vorne zusammen mit Elmala, ne? Jetzt aktuell noch. Also ich glaube schon, dass sie viele Planstellen offen haben und da auch einiges machen werden, wie gesagt. Aber am Ende des Tages ist vor allen Dingen jetzt Innenverteidigung, Defensive schon Stichwort, weil sie haben halt trotzdem viele Gegentore bekommen, zu einfach. Da müssen sie drüber sprechen, das werden sie auch analysieren und auch Linksverteidiger natürlich großes Thema, weil du Lund abgeben wirst, den werden sie auch nicht halten. Also, ne, ihr merkt schon, da sind viele Planstellen offen. Einiges, was sie besetzen müssen, aber das werden sie eben auch angehen. Da sind sie schon dabei. Also haben viele Spieler auf der Liste. Hören wir auch nochmal und ja, wird jetzt in den nächsten Wochen spannend. Ne? Sommerpause ist Transferphase. Und deswegen kann ich eben nur empfehlen, immer mal wieder reinzuhören.
Ja, und eben auch danach ist noch Transferphase, wenn die Saison schon wieder läuft. Und gerade deswegen ist man gut bestellt, frühzeitig seine Hausaufgaben zu machen, was Personalsuche angeht. Weil hinten raus wird es schwieriger und auch teurer. So, aber das nur kurz angemerkt. Markus, hast du zu dem, was Marlon gesagt hat, noch eine Ergänzung, was Personalsuche angeht? Wo wünschst du dir noch jemanden?
Habe ich ja gerade eben schon gesagt, ich sehe einen Neuner als Backup schon als sehr wichtig, ja. weil Bülter hat viele, viele schlechte Spiele gemacht. Trotzdem sehe ich bei ihm zumindest das Potenzial. Er hat einen Mordsschuss, dass er es irgendwie kann, hat er bei Union jetzt auch gezeigt. Also die Anlage ist da, er hat sie am Anfang der Saison ein bisschen gebracht, aber dann letztlich zu selten. Deswegen glaube ich, du brauchst da einen anderen Typ noch als Ache-Option. Ja, wieder eine Geschichte, die Lund angeht. Es ist schon so lange klar, dass man den nicht halten wird, ne? Warum hat er dann die letzten Wochen immer in der Startelf gestanden? Verstehe ich nicht. Den Montes fanden viele besser. Ist auch so eine Geschichte, hat mich überrascht. Ja, und die anderen Positionen sind eigentlich angesprochen. Und ja. Insofern. Das Einzige, wo wir gar keine Sorgen haben, ist das Tor. Ich kann bis heute nicht begreifen, dass Marvin Schwäbe nach dem Abstieg gesagt hat, ich will in der ersten Liga spielen. Das kann ich begreifen. Aber ich kann bis heute nicht begreifen, dass den keiner geholt hat. Für mich nach wie vor ein sehr guter Torwart.
Ja, haben wir auch schon ausdrücklich gelobt hier und haben ihn auch mal Julian Nagelsmann ans Herz gelegt.
Oft schon zum DFB geredet, ne, aber hat leider nicht geholfen. Hat ihn nie, nicht mal als Nummer 3 in irgendeiner Form mitgenommen, angesprochen. Hätte ich mir mal gewünscht, dass er zumindest mal so bei 2 Testspielen oder so dabei ist. Also da finde ich, haben sie schon echt übergangen. Bisschen.
Ja. Wir haben über das Personal gesprochen, über Wunschpersonalien, wir haben über die Trainerposition gesprochen, über die Saison als solche. Wir könnten zum Abschluss, Marlon, wenn du jetzt nicht noch ein anderes Thema hast, mal kurz über die Vereine sprechen, die da auch in der kommenden Spielzeit auf den 1. FC Köln zukommen. Jetzt nicht über die etablierten, aber zum Beispiel Elversberg, da kann man gratulieren, aufgestiegen in die erste Liga, Schalke 04 auch. Und ich glaube, das muss, Markus, ja auch das erste Ziel sein, dass du zumindest die beiden schon mal hinter dich bringst, dann noch einen dritten Verein und dann guckst, was noch so geht. Aber dass man da erstmal schaut, dass man mit der Abstiegssorge nichts am Hut hat.
Ja, natürlich orientierst du dich an den Aufsteigern, weil du eigentlich naturgemäß einen Schritt weiter sein solltest. Deswegen wäre es für den FC auch glaube ich, nicht gut, wenn Wolfsburg die Relegation gewinnt, weil sie im Martel, das wird denen jetzt so schnell auch kein zweites Mal hintereinander passieren. Die werden die Schatulle aufmachen. Ich höre zwar, dass VW auch nicht mehr so viel gibt wie in den Jahren davor. Ich befürchte aber trotzdem, dass das dann schon langt, um auf einem anderen Budget-Level zu agieren als der FC. Und ansonsten orientierst du dich natürlich an denen. Aber das wird alles eine heiße Geschichte. Das gilt aber dann auch, du siehst es ja wieder umgekehrt, für Bremen, für den HSV, Union sehe ich nicht safe. Mainz ist zwar immer irgendwie auch wieder auf einem guten Weg, obwohl doch, die sehe ich perspektivisch mit Urs Fischer schon stabiler. Aber guck dir Werder an, das ist genauso wackelig. Der HSV, gut, die sind jetzt, Gladbach und Hamburg sind 6 Punkte drüber, aber das haben sie hinten rausgesichert. Die haben genauso gezittert.
Ja, absolut.
Und die können genauso Kandidaten dann sein. Also du musst jetzt in einer ganz engen Geschichte einfach ein bisschen schlauer sein als die anderen. Und Elversberg, ja. Elversberg musst du auch ernst nehmen. Die können eben unbekümmert aufspielen, nimm sie als ein zweites Heidenheim. Wobei ich da ehrlich meine Meinung sagen muss, dieses Ständige, die machen da so tolle Arbeit in Heidenheim und der Herr Schmidt ist so nett und das ist schön. Die wird trotzdem keiner sehen in der Fußball-Bundesliga. Bei aller Liebe, das tut der Bundesliga gut, wenn ich sage, willst du zu Köln-Schalke gehen oder zu Köln-Heidenheim? Also in dem Sinne glaube ich, das ist nicht böse gemeint, tolle Arbeit, herzlichen Glückwunsch, aber in Köln wird auch tolle Arbeit gemacht. Das darf man dann auch nicht vergessen. Die haben einen anderen Druck, die haben eine ganz andere Situation. Und nochmal, ich glaube, für die Liga ist es schöner, dass Schalke drin ist als Heidenheim.
Okay. Ja, am Ende wünschst du dir...
Ich höre dich nicht.
Ich auch nicht. Mailand?
Jetzt sind wir wieder da, wir waren gemutet. Ich habe gesagt, auch Heidenheim hat das natürlich sportlich verdient gehabt, so wie Elversberg, aber trotzdem gibt es ja viele große Stadien in der Bundesliga mit tollen Traditionsfans, wo du natürlich, Markus hat es gesagt, A, lieber hingehst, aber B, auch noch mehr solcher Vereine in der Bundesliga hättest, ne? Die aus der zweiten Liga kommen, aus der dritten Liga. Es gibt ja so viel, aber wir können uns das eben nicht aussuchen, ne? Es gibt nochmal Vereine, die ja sportlich deutlich bessere Arbeit machen, kleinere Vereine sind als andere große Clubs, ja, die du eigentlich viel lieber da sehen würdest. Deswegen ist es schade, ne? Es ist kein Wunschkonzert, aber ich hätte auch gerne die Fortuna Düsseldorfs und Co. Bestes Beispiel, jetzt wieder in der dritten Liga leider. Absoluter Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich. Hätte ich auch viel lieber in der Bundesliga, ne? Aber gut, Elversberg ist spannend. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie das lösen, welche Transfers sie machen. Mit Ole Boek haben sie natürlich jemanden verloren, der ihnen jetzt über Jahre immer wieder kreative Transfers auch beschert hat, ne? Auch wenn sie gute Spieler verloren haben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt in der Bundesliga so hinkriegen. Aber das Fundament sportlich ist da. Ist spannend, ja. Finde ich.
Ja, absolut.
Ja, und Düsseldorf ist schon echt hart, ne? Also das habe ich bei aller Liebe, das hat man
sich wirklich nicht. Auch wenn es FC-Podcast ist, aber...
Ja, und ich bin wirklich ein ziemlich gut gelaunter Kölner. Ich lasse keinen Düsseldorfer im Straßenverkehr rein. Und wenn ich ihn reingelassen habe und sehe, dass ein D drauf ist, dann hupe ich eben nachträglich. Was die im Karneval wollen mit ihrer Liedkultur da drüben, habe ich auch kein Verständnis für. Aber das gönnst du einem Verein wie...
Bitte?
Die Düsseldorfer spielen Köln-Lieder an Karneval, habe ich mir dieses Jahr nochmal sagen lassen.
Ja, das ist die Haltung der Besitzlosen, weil die haben ja nichts Eigenes. Aber gut. Aber das, nochmal, so weit geht das echt nicht. Bei aller Liebe, das ist ein guter Verein mit tollen Fans und einem guten Potenzial. Also das ist echt scheiße. Aber ist so.
Absolut.
Ist so. Ja?
Ja.
Ja. Ja.
So ist der Sport.
Apropos ist so. Die Saison ist rum. Lieber Marlon, und das war die letzte Folge, bevor es weitergeht in der kommenden Spielzeit. Und ja, da greifen wir natürlich wieder zu den Tatsachen und aber auch ein bisschen zur Glaskugel, ein bisschen zum Kaffeesatz, von allem was dabei, wie immer. Und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wieder mit dabei seid. Wünschen euch jetzt aber erstmal eine tolle Sommerpause, eine WM-Sommerpause. Markus, du wirst kommentieren. Viel Spaß dabei. Die Weltmeisterschaft mit Markus Höhner. Aber auf jeden Fall was ein immer wieder schöner Aufgalopp mit dir, Marlon. Mit wechselnden Gästen, mal auch in der Zweierkonstellation, aber hat immer wieder Spaß gemacht. Deswegen auch vielen Dank an dich. Und auch für dich gilt, für euch gilt, gute Laune behalten, Gesundheit behalten und dann gerne gestärkt in der nächsten Saison wieder angreifen.
Ja, ich möchte mich da kurz anschließen, Cedric, dir auch vielen Dank, dass du immer fleißig dabei bist, moderierst, Gast gibst, Meinung mit reinbringst, hat Spaß gemacht. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir heute so einen tollen, eloquenten Gast nochmal zu unserer letzten Saisonfolge da hatten, der es mit uns nochmal eingeordnet hat. Also Markus, absolute Ehre. Habt ihr ja auch schon als Kind zugehört, deswegen immer wieder toll, deine Stimme hier auch bei uns im Podcast zu hören. Das ist nicht selbstverständlich und das freut mich, das freut uns wirklich sehr. Deswegen von Herzen danke, dass du heute hier teilgenommen hast. Und wir werden wiederkommen. Wir werden starten irgendwann in der Vorbereitung, wenn es dann wieder heiß wird, wenn Transfergerüchte da sind, wenn wir wissen, wer der neue Trainer ist. Bis dahin weiter gerne Sky verfolgen, aber auch den lieben Markus Höhner beim Kommentieren natürlich. Und Markus, du bist unser Gast, deswegen gehört dir das letzte Wort dieser letzten Saisonfolge.
Ja, ich bedanke mich sehr, dass ich bei euch Gast sein durfte. Ich bedanke mich sehr für so manches nette und vielleicht auch zu nette Wort, aber man hört es natürlich gerne. Wenn ihr dann immer an eure Kindheit erinnert, dann merke ich unweigerlich, dass ich älter werde, aber es ist ja besser, als wenn man es nicht wird. Gehört ihr auch zu der, dann höre ich manchmal die Geschichte, die ich immer wieder höre. Ja, dich haben wir damals gehört, samstags bei RAN, und danach musste ich in die Badewanne. Seid ihr auch Badewannenkinder oder wurde dir ungepflegt ins Wochenende geschickt?
Ich glaube, ich durfte Wochenende machen.
Ja, nee, mittlerweile nicht mehr, aber früher war das tatsächlich so, wobei ich glaube, dass bei mir die Badewanne immer vorher war. Und das war die Zeit, das war auch mal ganz spannend, da durfte ich dann, glaube ich, eine Stunde die Woche fernsehen und RAN ging natürlich länger. Das heißt, ich muss immer noch eine Stunde ausmachen. Aber so entwickelt man Resilienz.
Geile, das kann mir jetzt richtig gut vorstellen. Der kleine Cedric im Bademantel mit einer dunkelrot leuchtenden Birne, weil sie ihn zu heiß gebadet haben. Und da musst du dir noch die Höhnerkacke anhören.
Es war ein Träumchen. Ja. Es war wirklich schön. Also, man erinnert sich gern.
Ich danke euch sehr. Hat Spaß gemacht.
Danke.
Und ja, alles
Gute. Uns.
Geschichten aus dem Geißbockheim. Der erste FC Köln Podcast von Sky Sports.